Thilo Baum, Unternehmens- und Politikberater, Journalist und Experte für Kommunikation ist mein heutiger Podcast-Gast. Er hilft Menschen und Organisationen, ihre Botschaft auf den Punkt zu bringen. Das heißt, fundiert zu entwickeln und empfängerorientiert zu strukturieren. Im heutigen Podcast sprechen wir unter anderem über sein Buch Immun gegen Unsinn, wie wir uns eine fundierte Meinung bilden. Dieses Buch vermittelt eine Fähigkeit, die trotz Aufklärung und Bildung nach wie vor in der Gesellschaft unterrepräsentiert ist. Doch hören Sie selbst, es bedurfte nur wenig Fragen meinerseits, um die Gedanken und Worte von Thilo Baum anzustoßen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren. Ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen, Herr Baum. Ich habe mich auf Sie gefreut und ich bin neugierig jetzt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen und auf den Austausch.
Ja, schauen wir mal.
Herr Baum, wir wollen ja heute über Ihr Buch sprechen, Immun gegen Unsinn. Mhm. Ein Buch, in dem Sie sich, finde ich, sehr schön mitteilen und in dem Sie auch sehr dezidiert darstellen und auch mit Quiz sehr schön arbeiten, mit Zusammenfassung. Also ein Buch, das sich auch schön liest, das, finde ich, eine angenehme Sprache hat und in dem Sie sich so ein bisschen auf die fundierte Meinung eingeschossen haben, so will ich mal sagen. Also Sie wollen herausarbeiten, dass die Menschen vielleicht schneller feststellen, was stimmt, was nicht stimmt. Und dazu wollen wir jetzt in den Austausch gehen. Doch bevor wir über das Buch sprechen, Herr Baum, was sollten denn die Hörer auf jeden Fall zu Ihnen als Person wissen, was ich jetzt vielleicht so auch gar nicht sagen kann, was Sie aber gerne teilen würden mit den Hörenden?
Ich denke, interessant könnte mein Hintergrund sein. Also ich komme ja aus dem klassischen Journalismus. Ich habe Tageszeitungsredaktion gemacht. Ich war vorher an der Journalistenschule, sowohl als Dozent, vorher als Schüler, als Volontär, klassische Journalistenausbildung, Publizistikstudium auch noch davor. Und ich habe im Grunde das publizistische Denken praktiziere ich seit meinem Studium. Also seit ich studiert habe, wäge ich ab, was stimmt nicht. Ich hatte Medienrecht an der Uni und so weiter und ich habe irgendwann festgestellt, ich halte dieses Wissen für normal. Ich halte dieses Wissen für ja so selbstverständlich, dass ich es bei anderen vorausgesetzt habe. Dann kam Corona, dann kamen plötzlich irrationale Äußerungen auf mich zu und ich habe mich gefragt, wie kann es denn sein, dass jemand mit Doktortitel mir so einen Schmuh erzählt? Dann kam der Ukraine-Krieg und ich habe mich gefragt, warum sind jetzt die Corona-Leugner und Impfgegner alle für Putin? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und dann habe ich mich wirklich, also es war eine Entwicklungszeit von 2-3 Jahren, wirklich hingesetzt und überlegt, welche Kompetenz fehlt da? Und festgestellt, dass in meiner Ausbildung im Grunde alle Puzzleteile vorhanden sind. Ich muss sie nur zusammenfügen. Und diese Puzzleteile sind überall verteilt. Man kann sie punktuell finden, wenn man recherchiert. Aber es gibt, glaube ich, noch keine Bündelung dieses Wissens, dieser Kompetenzen. Also zum Beispiel Aussagen, Logik, Erkenntnistheorie gebündelt mit logischem Denken und Medienrecht, das wir also irgendwann mal wirklich gebündelt brauchen. Und das ist der Hintergrund, meine Art zu denken, eine publizistisch-journalistische Art zu denken, das ist vielleicht ganz wichtig für die Leute, die jetzt hier möglicherweise zuhören. Und gleichzeitig, was auch noch spannend ist, ich habe durchaus eine spirituelle Ader. Also auch wenn ich die Welt sehr rational betrachte und von der objektiven Wirklichkeit ausgehe und von ihr spreche, weiß ich durchaus, dass wir auch spirituelle Tendenzen haben, die wir nicht unbedingt verurteilen sollten. Ich unterscheide allerdings zwischen Spiritualität und Esoterik. Ich weiß nicht, ob wir auf das Thema zu sprechen kommen. Aber ich denke, einen Weg gefunden zu haben, wie wir rational mit den Phänomenen dieser Welt umgehen können, ohne uns irre machen zu lassen und gleichzeitig die Spiritualität nicht aufgeben.
Das klingt schon mal spannend. Und da würde ich doch gleich nochmal drauf zurückkommen. Sie sprechen gerade, Sie denken da, dass Sie einen Weg gefunden haben. Was ist das denn? Sagen Sie doch mal ein bisschen was zu diesem Weg.
Also Sie kennen ja das berühmte Shakespeare-Zitat, wo es heißt, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit uns träumen lässt, ein fürchterlicher Übersetzungsfehler, denn im Originaltext ist von Philosophie die Rede. Ich weiß nicht, wie man das mit Schulweisheit übersetzen kann, aber das ist so das Ding, dass wir dann sagen, es ist doch nicht alles rational erklärbar und ich sage dann, naja, es ist vielleicht nicht erklärbar, aber eine Erklärung gibt es schon. Also ich meine, wir kennen sie nur nicht. Ja? Also ich sage zum Beispiel, der Blitzschlag, der ja im Mittelalter als Mysterium galt. Die Menschen wussten nicht, wie er zustande kommt. Sie haben dann interpretiert, aufgrund ihres Nichtwissens, haben sie dann im Nebel gestochert und gesagt, das ist Gottes Strafe für das Verhalten des Bauernsohns, der Blitzschlag in die Scheune, und haben dann im Grunde ihre Gewissheiten abgeleitet. Und eine Gewissheit ist etwas anderes als eine Erkenntnis. Also eine Gewissheit, ich glaube, etwas zu wissen. Marie von Ebner-Eschenbach sagt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Also diese Dinge spielen da eine Rolle. Und ich habe, der Weg, den ich meine, der heißt Ambiguitätstoleranz. Also die Fähigkeit, Unklarheiten zu ertragen und zum Beispiel sagen zu können, ja, auch nach Shakespeare, Himmel und Erde, es ist nicht alles erklärbar. Das bedeutet aber nicht, dass wir abergläubisch werden müssen, dass wir dem Mystizismus verfallen müssen. Übrigens ein schöner Spottbegriff von Immanuel Kant über die Zeit vor der Aufklärung. Und wir haben das ja heute wieder, dass Menschen dem Mystizismus anhängen und ihre Wissenslücken durch Mutmaßungen füllen, durch Verschwörungstheorien, durch reine Möglichkeiten, für die es keine Anhaltspunkte gibt, also fernab jeglichen wissenschaftlichen Denkens. Und zugleich gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn wir die Ambiguitätstoleranz besitzen, wenn wir also fähig sind, Schwebezustände und auch Widersprüchlichkeiten einfach mal zu ertragen und nicht gleich durchzudrehen, dass wir uns dann in aller Ruhe unserer Spiritualität öffnen können, die sich einfach der Frage stellt, welche Rolle habe ich im Universum? Was ist mein wahres Selbst? Wer bin ich wirklich? Und im Unterschied zur Esoterik brauchen wir dazu keinerlei Requisiten. Die Esoterik sucht eher nach den großen Zusammenhängen, nach den geheimen Herrschern der Welt, nach denen, die die Fäden ziehen, und ist damit schon mal tendenziell verschwörungsmystisch unterwegs, während Spiritualität einfach nur sagt, gut, wir können Gott nicht beweisen, wir können auch ein Universum nicht beweisen, aber wir haben Anhaltspunkte dafür, dass da etwas ist. Ich weiß allerdings, was ein Anhaltspunkt ist. Es ist kein Indiz, es ist kein Beweis. Ja, so ein Anhaltspunkt ist ein Hinweis auf eine Möglichkeit. Ein Indiz ist ein Hinweis auf eine Wahrscheinlichkeit und ein Beweis ist eine gesicherte Information, die eine andere Information sichert. So, und ich habe bezüglich des Universums da keinerlei wirklich gesicherte Erkenntnisse, aber ich gehe trotzdem mit meiner Ambiguitätstoleranz dann davon aus, dass da etwas ist und damit kann ich dann umgehen. Also Ambiguitätstoleranz ist ein wirklich elementarer Schlüssel auch für Resilienz. Ob das persönliche Resilienz ist oder unternehmerische Resilienz, wir müssen wirklich lernen zu verstehen, dass noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte irgendetwas mystisch war oder mysteriös war. Wir kennen immer nur die Erklärungen nicht, also zum Beispiel auch für den Blitzschlag in der Scheune.
Jetzt haben Sie Ihr Buch ja genannt, Immun gegen Unsinn. Ist das dann diese Ambiguitätstoleranz, von der Sie gerade gesprochen haben? Oder was verstehen Sie genau unter Unsinn in, sagen wir mal, im Kontext jetzt von Ihrem Buch? Also ist das Mystifizierung? Ist Unsinn Mystifizierung?
Zum Teil schon. Also wenn ich mystische Erklärungen anführe für die großen Fragen der Menschheit und ich erhebe den Anspruch im Internet, dass das stimmt, dann ist das schon Unsinn. Ja? Also wenn ich anfange, mit Verschwörungstheorien zu operieren, dann kann man das schon als Unsinn bezeichnen. Für mich ist Unsinn insgesamt, besteht Unsinn aus erstens unzutreffenden Behauptungen, also Dinge, die einfach nicht stimmen, oder wenn jemand etwas, wovon wir nicht wissen, ob es stimmt, als Fakt ausgibt. Ja, das, und wir fallen halt darauf rein, weil wir nicht den Unterschied erkennen zwischen einer Behauptung und einer Vermutung, weil beide oft gleich klingen. und sagst, da haben doch die Amerikaner wieder ihre Finger im Spiel. Und wir wissen nicht, stimmt das jetzt? Weiß der Sprecher das? Oder ist das jetzt wieder eine Behauptung? Weil die Kennzeichnung fehlt. Es ist nicht markiert als Vermutung. Und wir fragen da auch nicht groß weiter nach, weil wir es nie gelernt haben, zwischen Behauptung und Vermutung so strikt zu unterscheiden, wie zum Beispiel im wissenschaftlichen Denken. Ganz kurz noch zur Immunität. Unsinn ist eine Gefahr, weil wir Fehlentscheidungen treffen, wenn wir an Unsinn glauben. Ja, wir tun uns nichts Gutes, wenn wir uns von falschen Informationen leiten lassen. Und eine Immunität dagegen bedeutet jetzt natürlich vor allem die Informationskompetenz, also die Fähigkeit, Informationen einzuordnen und zu beurteilen, zu erkennen, stimmt etwas nicht. Also vor allem zu wissen, dass wir wissen, was wir wissen und nicht sich einen Bären aufbinden zu lassen und nicht an irgendwelche Dinge zu glauben, weil sie eventuell im Konjunktiv möglich sein könnten. Das wiederum ist verwandt mit der Ambiguitätstoleranz. Also Leute, die sich verängstigen lassen von reinen Möglichkeiten ohne Anhaltspunkte. Denen fehlt definitiv Informationskompetenz und wir müssen sie den Leuten einfach geben. Es ist kein Hexenwerk. Alle verstehen das.
Mhm. Also meine persönliche Sicht gerade so auf uns Menschen ist, dass viele gerade anfällig sind für Unsinn. Woher das kommt, weiß ich nicht. Ob das die Emotionen sind, ob das vielleicht gerade dieses ist, weil sie keine Ambiguitätstoleranz haben. Nur meine ich gerade wahrzunehmen, dass es ein Fakt ist, dass die Menschen gerade anfälliger dafür sind. Mhm. Deswegen bin ich schon bei Ihnen, dass wir es schaffen sollten, dass wir uns fundiert eine Meinung bilden von etwas. Jetzt aber meine Frage an Sie. Wie schaffen wir es denn, uns fundiert eine Meinung zu bilden von etwas?
Okay, lassen Sie mich kurz vorher bitte die Frage noch mal kurz auf die These eingehen, dass der Glaube an Unsinn zunimmt. Und dann kommen wir noch mal auf die Frage zurück, wie wir da immun werden. Es ist in der Tat auch ein Erfolg der Desinformation, die wir derzeit spüren. Desinformation soll uns verunsichern. Desinformation, die wir in vielerlei Gestalt sehen bei sozialen Medien und Co., besteht nicht nur in der reinen Behauptung von Falschinformationen, also von Lügen. Und es geht auch nicht darum, dass Desinformation nur die Wahrheit als Lüge darstellt, ja, und umgekehrt, sondern es ist ein ganz entscheidender Punkt und den finden wir bei Hannah Arendt in ihrem Essay Wahrheit und Politik. Im Grunde sagt Frau Arendt an der Stelle, Demokratie braucht Wahrheit. Wir brauchen in der Demokratie Wahrheit. Also sie sagt zum Beispiel, Tatsachen sind der Gegenstand von Meinungen. Ja, das heißt, jede Meinung, die wir haben, beruht in aller Regel auf einer Information. Wenn ich sage, heute ist ein schöner Tag, haben wir irgendein Wetter, das dem zugrunde liegt. Ja? Und wenn die Informationen nicht gesichert sind, wenn wir nicht wissen, was stimmt und was nicht stimmt, können wir uns keine fundierte Meinung bilden. Das sagt Hannah Arendt in ihrem Essay. Das Bundesverfassungsgericht sagt 1982 im Grunde darauf aufbauend dann noch, dass die Unwahrheit nicht von Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt ist, weil wir uns, also vor allem die Lüge, die bewusste Unwahrheit, weil wir uns anhand der Unwahrheit nicht eine sinnvolle Meinung bilden können. Also das Urteil ist sehr, sehr wichtig, weil es auch mit Hannah Arendt zusammenhängt. Und jetzt sagt Hannah Arendt im gleichen Essay, sie sagt, ich darf mal zitieren, wo Tatsachen konsequent durch Lügen und Totalfiktionen ersetzt werden, stellt sich heraus, dass der menschliche Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen, der ohne die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit nicht funktionieren kann, vernichtet wird. Zitat Ende. Das heißt, Desinformation raubt uns die Orientierung, durch die wir wissen, was stimmt und was nicht stimmt. Und genau deswegen zielt Desinformation als Waffe im hybriden Krieg auf die Wurzel der Demokratie in Gestalt der gesicherten Information. Desinformation soll uns die Gewissheit rauben. Desinformation soll uns die Orientierung rauben, sodass wir am Schluss bei einem Thema wie dem Klimawandel gar nicht mehr sagen können, was stimmt denn jetzt? Und das ist ein Erfolg von Demagogen, die ganz systematisch die westlichen Gesellschaften zerstören, indem sie Gewissheiten auflösen, indem sie alles verteufeln, was irgendwie an offizielle wissenschaftliche Institutionen erinnert, also WHO, Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut, alle sozusagen mit den Mächtigen unter einer Decke. Das ist dieses verschwörungstheoretische Narrativ. Wir sollen aufhören, an die Wissenschaft zu glauben. Wir sollen aufhören, an die Aufklärung zu glauben. Wir sollen Immanuel Kant loslassen. Wir sollen Leibniz loslassen. Wir sollen Hannah Arendt loslassen. Sondern stattdessen sollen wir quasi gedanklich ins Mittelalter uns zurückführen lassen und aufhören, wissenschaftlich zu denken und uns von Lügen und Blödsinn leiten lassen. Und dass im Moment der Eindruck entsteht bei vielen, dass die Leute in Scharen auf Schwachsinn reinfallen, das ist tatsächlich der Fall. Und es ist auch messbar. Es gibt eine schöne schwedische Studie von der Uni in Linköping. Julia Aspernes hat das federführend gemacht, die nachweist, dass Menschen, die zum Beispiel die Wirklichkeit leugnen, also der sogenannte Wahrheitsrelativismus, dass die viel anfälliger für Verschwörungsmythen sind. Und sie spricht an der Stelle von Bullshit-Receptivity. Also wie empfänglich bin ich für Blödsinn, für Schwachsinn? Und wir haben von Steve Bannon, dem früheren Donald Trump-Berater, das Zitat "Flood the zone with shit". Es geht einfach nur darum, den öffentlichen Raum mit Blödsinn zu fluten in rauen Mengen, schnell hergestellt durch Trollagenturen in deutscher Sprache aus Indonesien und Vietnam über Facebook-Seiten in den deutschsprachigen Raum gespült, sodass kein Faktenchecker mehr hinterherkommt. Und wir glauben, jetzt hast du das Ding schon mal von verschiedenen Seiten gehört, dann muss doch da was dran sein. Und da kommt jetzt die Informationskompetenz ins Spiel, die sagt, Moment mal, nur weil du das immer wieder hörst, heißt das nicht, dass das unterschiedliche Quellen sind. Es kann auch immer noch die eine Desinformationsquelle sein, auf die das Ganze zurückgeht. Und nochmal ganz wichtig, wenn du nicht weißt, lieber Azubi, der du dir deine Meinung bei TikTok bildest, wenn du nicht weißt, dass wir einer massiven Desinformationswelle ausgeliefert sind im Zuge eines hybriden Krieges, über den niemand groß spricht. Wenn du das nicht weißt, dann fällst du auch drauf rein. Das heißt, Informationskompetenz, um jetzt zu dieser ursprünglichen Frage zu kommen, ist der Schlüssel, um zu erkennen, womit wir es hier eigentlich zu tun haben und uns quasi resilient zu machen gegen Unsinn, gegen Verunsicherung, gegen Manipulation. Also Meinungsbeeinflussung mit unlauteren Mitteln, mit Halbinformationen, Falschinformationen, unter moralischem Druck oder was auch immer, dass wir diese Dinge erkennen und nicht einfach nur sagen, oh, ich glaube jetzt dieser Geschichte, weil sie plausibel klingt. Dass wir zum Beispiel wissen, Plausibilität kann eine Falle sein. Jede gute Lüge ist plausibel und gute Lügner untermauern ihre unprüfbaren Lügen mit weiteren unprüfbaren Behauptungen. Während der Wissenschaftsbetrieb zum Beispiel sagt, wenn ich eine nicht prüfbare Behauptung habe, wenn ich das nicht prüfen kann, dass zwischen Erde und Mars eine Teekanne um die Sonne kreist, ja, das kann ich nicht prüfen, weil die Teekanne angeblich so klein ist, dass das Teleskop sie nicht sieht, dann ist diese Behauptung gegenstandslos. Also Russells Teekanne, Bertrand Russell, wer zum Beispiel das Modell von Russells Teekanne kennt und versteht, ist schon mal einen ganz großen Schritt weiter auf dem Weg zur Informationskompetenz und lässt sich eben keinen Bären aufbinden. Und jetzt haben Sie viel gehört. Wir haben Hannah Arendt, wir haben Russells Teekanne, wir haben Karl Popper mit seinem Falsifikationismus. Und wenn wir diese einzelnen Puzzleteile zusammenfügen, bildet sich ein Gesamtbild. Und dieses Gesamtbild heißt Informationskompetenz und das lässt sich gebündelt vermitteln.
Jetzt haben Sie natürlich viele Größen angesprochen, unter anderem Hannah Arendt oder Karl Popper. Jetzt ist ja nicht jeder bei diesen Menschen so bewandert. Und Sie sprachen auch noch vom hybriden Krieg, also Desinformation, Lügen, Informationskompetenz, was ja eine gewisse Fähigkeit ist, die wir Menschen haben sollten und haben müssen, um uns eben eine fundierte Meinung bilden zu können, die Sie in Ihrem Buch ja auch ansprechen und schreiben. Was ist denn jetzt, wenn einer nicht so bewandert ist mit Popper und Arendt? Wie können wir denn Desinformation und Lügen erkennen? Gibt es da überhaupt einen Weg?
Also schauen Sie, das Buch Logik der Forschung von Karl Popper ist ein Riesenwälzer. Und es macht, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt keinen Spaß, das zu lesen. Und auch Hannah Arendt in allen Ehren, aber diese Literatur ist heute kaum noch lesbar. Sie entspricht nicht mehr dem Zeitgefühl, das wir heute haben, wenn wir Bücher lesen. Es ist unfassbar schwer, sich dadurch zu wühlen. Die gute Nachricht ist, wir müssen das auch gar nicht, sondern wir können die Quintessenz von Popper und Hannah Arendt nehmen und die einfach vermitteln. Es genügen ganz wenige Zitate. Da können Sie jetzt sagen, das ist dann aus dem Kontext gerissen, dann sage ich, naja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sage, du sollst nicht töten, ist es auch aus dem Kontext gerissen. Ja, ich nehme die relevanten Informationen, die relevanten Äußerungen von Leuten wie Popper, Russell oder Hannah Arendt oder anderen. Jason Stanley zum Beispiel sagt im Spiegel, letztes Jahr im August irgendwann, der Faschismus lügt. Die Wahrheit ist das Zentrum der Demokratie. Er sagt, wer belogen wird, kann nicht frei wählen. Das heißt, Jason Stanley knüpft, jetzt kommt der nächste Name, an Umberto Eco an, der ein Buch geschrieben hat, Der ewige Faschismus, in dem er 14 Merkmale aufgelistet hat, die den Faschismus auszeichnen. Umberto Eco als Italiener hat da eine ganz besondere Beziehung dazu und hat das sehr, sehr gut beschrieben. Und diese Bücher sind wichtig und wir müssen uns aus diesen Büchern die entscheidenden Elemente rausziehen. Dann Jason Stanley nehmen, der auch ein Buch geschrieben hat. Moment, hier liegt's rum, wie Faschismus funktioniert. Und dann nehme ich eben von Jason Stanley aus dem Spiegel-Interview dieses Merkmal, dass der Faschismus lügt und sage, okay, prinzipiell arbeitet die Demokratie mit der Wahrheit, was nicht bedeutet, dass kein Demokrat lügt, ja, ohne Frage. Aber erstmal vom Konzept her brauchen wir zutreffende Informationen, um überhaupt politisch aktiv zu sein, um politisch agieren zu können, brauchen wir zutreffende Informationen. Das ist Arendt, das ist Stanley. Und auf der anderen Seite haben wir den Faschismus beziehungsweise den Totalitarismus, so würde ich ihn jetzt nennen, der massiv mit Lügen arbeitet. Also es gibt von Seiten einer freiheitlichen Demokratie keine Desinformationswelle voller Lügen, die wir aufs Ausland abfeuern. Diese Dinge kommen aus totalitären Systemen und wir müssen den Zusammenhang verstehen. Also, es muss nicht jeder das gesamte Puzzle kapieren. Es muss nicht jeder die Primärliteratur kennen, sondern hier geht es darum, eine kondensierte Wissensvermittlung zu betreiben, sodass die Leute es verstehen. Und ich habe bisher mit Russells Teekanne noch jeden überzeugt davon, dass wir uns nicht von reinen Möglichkeiten ohne Anhaltspunkte verrückt machen lassen. Niemand braucht dazu einen Hochschulabschluss. Es richtet sich an alle Menschen und es ist einfach. Am Ende ist wissenschaftliches Denken einfach. Es war immer ein Fehler gewesen, zu sagen, das wissenschaftliche Denken verorten wir nur in den Unis, bei denen, die besonders gelehrt sind. Ich halte das für völligen Quatsch. Im Alltag wenden wir so viel wissenschaftliches Denken an. Beim Einkaufen, beim Haushalt, was weiß ich, beim Einparken. Wir sind die ganze Zeit beim Verifizieren, Falsifizieren, Schlüsse ziehen, Entscheidungen treffen. Und letzten Endes halten wir uns im Alltag an das wissenschaftliche Prinzip des Skeptizismus. Wir glauben nicht alles, was uns jemand erzählt. Wir halten uns an das Prinzip der Reproduzierbarkeit. Unter gleichen Bedingungen müssen die gleichen Ergebnisse rauskommen, sonst ist was faul. Das machen wir, wenn wir Kontoauszüge vergleichen. Also wir sind die ganze Zeit in der aufklärerischen modernen Prägung der westlichen Welt unterwegs und denken, oh, Wissenschaft, das ist was ganz Komplexes, ist es nicht. Es ist nicht abgehoben, es lässt sich einfach vermitteln. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht mit dem Thema Informationskompetenz.
Jetzt haben Sie mehrmals Russells Teekanne angesprochen. Jetzt möchte ich Sie doch bitten, sagen Sie dazu mal ein bisschen mehr. Und wie können Sie mit Russells Teekanne den Menschen die Fähigkeit vermitteln, fundierte Meinungen zu finden, etwas zu begreifen, vom Unsinn abzuweichen?
Okay, also Russell sagt, zwischen Erde und Mars kreist eine kleine Teekanne um die Sonne. Das behaupte ich jetzt einfach mal als Bertrand Russell, sagt er. Natürlich augenzwinkernd, wir haben es mit einem Modell zu tun. Und er fragt dann seine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie geht ihr jetzt damit um mit dieser Behauptung? Fangt ihr jetzt an, die Teekanne zu suchen und übernehmt ihr meinen Job der Verifikation? Oder haltet ihr euch an das Prinzip, wer behauptet, belegt? Also wer dem Stand des Wissens widerspricht oder ihn ergänzt, hat den Beweis zu führen. Also wenn ich etwas behaupte, was noch nicht Stand des Wissens ist, dann muss ich das belegen. Das ist das Prinzip, wer behauptet, belegt. Wenn ich also als Wissenschaftler, als Mediziner beim Kongress vorne stehe und sage, ich habe ein neues Krebsmedikament entwickelt, das heilt alle Krebskranken innerhalb von 3 Tagen ohne Nebenwirkungen, dann wäre das eine Sensation. Die Wissenschaftler im Saal werden mich fragen, okay, cool, zeig mal, jetzt mal von deinen PowerPoint-Folien abgesehen, deine Studien. Mach es nachvollziehbar. Das ist die Reliabilität oder Reproduzierbarkeit. Wir müssen Behauptungen nachvollziehbar machen. Wir stellen nicht einfach was in den Raum und erwarten, dass die Leute uns aus der Hand fressen. Jetzt sage ich als Wissenschaftler vorne vor dem Publikum stehend, sage ich, nö, ihr kriegt meine Beweise nicht, das ist alles geheim. Was werden die machen? Die werden mich von der Bühne pfeifen. Der Veranstalter wird Ärger kriegen. Warum? Weil diese Wissenschaftler doch nicht um die halbe Welt reisen, um sich Mumpitz anzuhören. Also Geschwurbel. Geschwurbel heißt Behauptung ohne Anhaltspunkte, Beweisverweigerung oder ich sage, beweist du mir doch das Gegenteil. Also unzulässige Beweislastumkehr, nicht im rechtlichen Sinne, sondern methodologisch, also wissenschaftlich unzulässig zu behaupten, beweist du mir doch, dass da keine Teekanne kreist. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann weiß ich, okay, wer behauptet, belegt. Also wenn wir irgendwelche Behauptungen haben über zum Beispiel, dass eine Gebäude vom World Trade Center sei gesprengt worden, dann hat derjenige, der das behauptet, den Beweis anzutreten. Und jetzt kommt's. Da zählen dann keine 5 Stunden langen YouTube-Videos, die wir uns anschauen, ohne Beweise zu finden, sondern nur weitere Behauptungen. Wenn jemand was beweisen kann, dann kann er das in aller Regel ohne große Worte. Ja, einen Beweis hinlegen ist in der höheren Mathematik manchmal 10 Seiten lang. Aber in aller Regel, wenn wir etwas behaupten in der Politik oder sonst wie, können wir das in aller Regel nachweisen. Und zur Informationskompetenz gehört es dann auch, Scheinbeweise zu entlarven und zu erkennen, da will mich jemand für blöd verkaufen. Also wenn er mir zum Beispiel einen Link schickt zu einem Video, in dem keine Beweise kommen, sondern nur weitere Behauptungen, oder indem er mir einen Link schickt zu einem Schwurbelmedium, welches ich relativ schnell auch als Schwurbelmedium identifizieren kann, indem ich einfach google den Namen dieses Mediums zusammen, kombiniert mit den üblichen Verschwörungstheorien. Und wenn ich dann mal schaue, was dann die Suche nach dem Medium mit dem, kombiniert mit BRD GmbH, World Trade Center, Mondlandung, was auch immer, flache Erde, was da rauskommt, wenn ich dann merke, dass dieses Medium nicht kritisch über die Verschwörungstheorien berichtet, sondern irgendwie sie für wahr hält, oder dann weiß ich, völlig unseriöse Quelle, nichts von dem, was die schreiben, kann ich ernst nehmen. Das kann ich alles gleich von Anfang an bleiben lassen, wenn irgendjemand der unbelegten und mittlerweile auch widerlegten Behauptung, World Trade Center Nummer 7 sei gesprengt worden, wenn irgendein Medium dem in geringster Weise Glauben schenkt, weiß ich schon, okay, Bauernfängerei. Die suchen Leute, die keine Informationskompetenz haben, keine Ambiguitätstoleranz, leichtgläubig sind, noch nie irgendwie was von wissenschaftlichen Methoden verstanden haben. Die suchen sie dann, um sie wie früher durch Gerüchte zu emotionalisieren und zu empören. Und das Thema, wer behauptet, belegt, ist ein ganz entscheidender Schlüssel. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, dass wir weder die Beweislastumkehr akzeptieren, noch diese Beweisverweigerung und auch nicht diese Überforderung durch Unmengen von Müll. Wie nochmal nach dem Prinzip Flood the Zone with Shit, mit viel zu langen Videos und Texten überschüttet. Und wissen Sie, die Leute sagen am Schluss, naja, es ist jetzt so viel Material, kann ich nicht lesen, also glaube ich's halt. Und das ist einfach mal Blödsinn. Das ist einfach falsch. Das kann man nicht machen.
Aber Herr Baum, natürlich kann man von den Menschen auch verlangen, dass sie kritisch denken. Das sehe ich persönlich auch so. Und ich erwarte auch, dass wenn mir jemand etwas sagt, dass es belegen kann, dass es für mich nachvollziehbarer wird, dass ich praktisch mein kritisches Denken auch danach formen kann. Aber was ich manchmal immer noch meine, womit ich persönlich mit Schwierigkeiten habe, dass ich manchmal nicht erkenne, wo ich manipuliert werde. Durch den Beleg zum Beispiel. Oder durch ein schnell nachvollziehbares Denken oder Beweisen. Wann erkenne ich eine Manipulation?
Ja, okay. Eine Manipulation, wir müssen erstmal wissen, was das ist. Also manche Leute sagen, jede Form von Meinungsbeeinflussung sei Manipulation. Da will ich erstmal Kontra geben und sagen, nein, wenn alles Manipulation ist, ist nichts Manipulation. Also der Begriff der Manipulation, den sollten wir schon retten. Manipulation bedeutet, dass ich jemanden durch falsche Informationen, unvollständige Informationen oder durch, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz, zum Beispiel moralische Erpressung oder ähnliches oder falschen Zeitdruck oder so, zu einer Entscheidung bringen will, zu einer Meinungsänderung zum Beispiel. Und wenn wir unserem Chef oder unserer Chefin alle Informationen hinlegen, damit er oder sie eine fundierte Entscheidung treffen kann, manipulieren wir nicht. Ja, sondern wir sagen, das ist die Sachlage, wir haben das recherchiert, das ist die Situation, dann werden wir nicht manipulativ. Und zu wissen, dass wir nicht manipuliert werden, das bedarf einiger Kompetenzen, die auch zur Informationskompetenz gehören. Also zum Beispiel erstens die Metakognition, dass ich mich selber von außen betrachten kann und verstehe, wie ich ticke. Dass ich zum Beispiel weiß, welche Weltbilder ich vertrete, möglicherweise Vorurteile und wo ich eventuell zu triggern bin. Also folge ich zum Beispiel einer Idee, nur weil sie meinem Vorurteil entspricht? Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns unserer Vorurteile bewusst werden. Also wir alle haben Vorurteile. Vorurteile sind prinzipiell auch nichts Schlechtes. Sie beschleunigen die Entscheidung. Ja, so, wenn wir ungefähr schon wissen, ach, der uns da entgegenkommt, der quatscht uns gleich an, dann ist das möglicherweise fehlerbehaftet. Vielleicht quatscht er uns gar nicht an, aber wir gehen dann aus dem Weg und sparen Zeit unterm Strich. Vorurteile haben also durchaus eine soziale Funktion. Und sind aber gleichzeitig natürlich auch Denkweisen, Denkmuster, an die wir uns möglicherweise irrtümlich halten. Also es gibt ja auch bei Hermann Witter, bei dem forensischen Psychiater, diese vier Stufen zur Paranoia. Erstens der Irrtum, rein kognitiv. Wir irren uns, korrigieren das, wenn wir es merken. Zweitens das Vorurteil, das ist schon emotional behaftet, da will ich dran festhalten. Drittens die überwertige Idee. Und jetzt wird es halt spannend. Ne? Ich steigere mich rein, ich verbringe meine Abende vor dem Rechner, ich suche im Internet nach Bestätigungen für meine kruden Theorien, finde die auch, finde Gleichgesinnte, denke deswegen, ich bin auf einer sinnvollen Spur, merke gar nicht, dass ich ein Desinformationsopfer werde, aber und mich radikalisiere. Und viertens eben das Warnsystem, indem wir dann verschiedene überwertige Ideen überkreuzt quasi begründen und erklären. Also weil die Mondlandung nicht stattgefunden hat, müssen wir aus dem Euro raus, was weiß ich. Diese Geschichten, bei denen es im Kopf dann kreuz und quer geht, wir müssen uns unserer Denkweisen bewusst sein. Gleichzeitig müssen wir auch wissen, dass wir zunächst einmal alleine denken. Wir denken erstmal alleine. Die Demagogen, die uns radikalisieren wollen, die wollen das auch. Die sagen, denk du mal alleine. Mach dir dein eigenes Bild. Frag keine Fachleute. Oder mit dieser Scheinfrage, ja, wir stellen doch nur Fragen. Könnte es nicht sein, dass? Und dann kommt die These, an die wir dann glauben. Und wenn wir auf diese Demagogie reinfallen und wirklich nur für uns selber denken, dann kommen wir in dieses völkische Autodidaktentum, das die Desinformation predigt, bei dem wir wirklich ohne jede Expertise und mit einer Verachtung für alles an Fachleuten und alles Intellektuelle glauben, wir als Laien können uns zu komplexen Zusammenhängen fundierte Vorstellungen machen. Das ist im Grunde der Autodidakt Hitler. Hitler war Autodidakt. Goethe auch. Ich unterscheide diese beiden Autodidakten allerdings ganz deutlich. Hitler hat seine antisemitische Literatur gefressen und Andeutungen, Behauptungen und Zusammenhänge und Querschlüsse und sich von allem da leiten lassen. Und es ist natürlich der größte Quatsch, den er in dieser Literatur aufgesogen hat. Während zum Beispiel ein Autodidakt Goethe durchaus Informationskompetenz hatte und in einer Bibliothek angesichts einer mittelalterlichen Schrift wusste, ob er Quatsch liest oder nicht. Viktor Klemperer, der Philologe, der die Nazis überlebt hat in Dresden, der das Buch LTI geschrieben hat über die Sprache des Dritten Reiches, der hat Hitler als allerhöchstens Zehntelgebildet bezeichnet. Der hat gesagt, der Mann ist nicht mal halbgebildet. Der hat überhaupt keine Ahnung. Und was wir heute erleben, ist genau das, dass wir in dieses völkische, primitive Denken zurücktransportiert werden sollen, die Aufklärung vergessen, Goethe, Leibniz und Kant vergessen sollen und viele andere auch und uns selber eine Meinung bilden. Und um auszuschließen, dass wir uns täuschen, fragen wir deswegen natürlich andere. Also der Peer Review als Konzept in der Wissenschaft heißt, ich habe eine Idee entwickelt, ich habe ein Konzept geschrieben, ein Paper, ich habe hier 30 DIN A4 Seiten, schaust du bitte mal drauf, ist das hanebüchen? Kannst du meinen Gedanken folgen? Ist das klug? Habe ich eventuell was übersehen, was du mir sagen kannst? Als Biologin zum Beispiel, habe ich irgendwas aus dem Bereich der Biologie übersehen bei meiner soziologischen These, die ich gerade aufstelle? Also diese Peer Reviews, die sind ganz elementar und wir müssen verstehen, dass uns die Demagogen von diesem Peer Review, von dieser Qualitätskontrolle abschneiden wollen. Die sagen, schau keine klassischen Medien mehr. Die wissenschaftlichen Institutionen sind alle korrupt, so wie sowieso die demokratischen Politiker alle. Und die versuchen uns abzukapseln vom Informations- und Nachrichtenfluss wie Sektenmitglieder. Deswegen kümmern sich auch Sektenbeauftragte um Querdenker-Aussteiger. Es ist am Schluss, Irrtümer ausschließen geht schon. Die Wissenschaft sagt am Schluss eben nicht unbedingt, wir können einen Irrtum ausschließen, sondern sie sagt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit trifft dieses und jenes zu. Dafür sprechen die und die und die Informationen, also Indizien, Anhaltspunkte. Oder wir haben vielleicht einen Beweis und dann gehen wir davon aus, dass das stimmt. Aber hundertprozentig sagen können wir es nicht. Also wir sagen, mit einer Fehlerquote von so und so viel Prozent trifft diese oder jene Äußerung zu. Und einen Beweis führen können wir. Also einen Beweis führen können wir ganz einfach, indem wir etwas dokumentieren zum Beispiel. Wenn der Nachbar unseren Autoreifen aufsticht und wir es nur sehen, dann wissen wir das zwar, aber wenn wir damit zur Polizei gehen, ist es für die Polizei nur eine Behauptung. Also müssen wir es beweisen. Und das sind wissenschaftliche Methoden und die sind alle lernbar, die sind alle einfach. Und am Schluss, und das ist der Punkt an der Stelle, es geht nicht darum, der Wissenschaft zu vertrauen. Es geht auch nicht darum, ihr zu glauben, sondern wir können herleiten, dass Wissenschaft das bestmögliche Prinzip ist, um Erkenntnisse zu gewinnen und zu sichern. Es ist keine Glaubensfrage. Wer sich einmal mit dem Thema befasst hat und verstanden hat, wie Beweisführung funktioniert, wie wir Irrtümer, ich sag mal, möglichst ausschließen können, für den ist Wissenschaft keine Glaubensfrage mehr. Und er sagt auch nicht mehr, alle wissenschaftlichen Institutionen sind korrupt. Das kann nämlich nicht funktionieren. Wir haben in der westlichen Welt sowas wie eine Schwarmintelligenz. Wissenschaftliche Institutionen, Forscherinnen, Forscher, Journalisten, Publizisten kontrollieren sich die ganze Zeit gegenseitig. Wenn da einer Quatsch erzählt, kann ich damit keine Auflage machen. Kein seriöses Medium und kein seriöser Wissenschaftler kann mit einer Fake News Erfolg haben. Es geht nicht. Sie kriegen vielleicht mal im Stern mit den Hitler-Tagebüchern einen Skandal hin, 1983, der dann massive Folgen hat, wo Köpfe rollen, wo Leute in den Knast gegangen sind, ja? Aber Sie können mit einer Falschinformation keine Auflage machen auf Dauer. Das funktioniert nicht.
Momentan erfahren wir doch in der Gesellschaft was ganz anderes als das, was Sie gerade gesagt haben. Ich verstehe das mit der Wissenschaft. Ich kann das auch mit der Manipulation sehr gut nachvollziehen. Aber momentan habe ich persönlich die Wahrnehmung, dass Fake News oder Halbwahrheiten enorm erfolgreich sind unter uns Menschen.
Ganz viele Menschen glauben daran, das stimmt.
Ja, und dann komme ich zu dem Punkt, wie können wir denn diese Menschen unterstützen, die dieses kritische Denken vielleicht doch noch nicht ganz so leben, wie sie es leben könnten oder aber vielleicht auch nicht leben wollen. Ja, viele, weil es ist natürlich auch bequem, irgendetwas zu glauben, was ein anderer mir vorkaut. Und da denke ich dann, welche Aufgabe hat dann vielleicht irgendeine Bildungseinrichtung oder hat der Einzelne von uns in der Gesellschaft? Wie können wir am besten unterstützen, dass eben Fake News als Fake News erkannt werden?
Ja, ich verstehe die Frage natürlich, klar. Also ich sag mal, vom theoretischen Ideal her denken wir alle nach wissenschaftlichen Maßstäben. Das tun die Leute aber nicht, also können wir ihnen die Maßstäbe vermitteln. Ich gehe übrigens nicht davon aus, dass wir alle radikalisierten Menschen erreichen. Ich denke aber, dass wir ganz viele Gefährdete erreichen können. Und die Gefährdeten sehe ich vor allem unter Kindern und Jugendlichen, die nicht unbedingt die Prozesse der öffentlichen Meinungsbildung kennen, die eben nicht Publizistik studiert haben und nicht Medienrecht kennen und nicht den Unterschied zwischen Behauptung und Meinung kennen und solche Dinge. Also wir können tatsächlich vermitteln an Menschen, bis zu einem gewissen Radikalisierungsgrad sind die wahrscheinlich auch zu erreichen. Also ein Beispiel, nur ein kleines Beispiel. Wenn ich es mit einem Impfgegner zu tun habe, der mir erzählt, dass die Impfstoffe doch alle des Teufels seien, weil es auch keine Langzeitstudien gab und so weiter, dann sage ich einfach nur, du weißt schon, dass Impfstoffe keine Medikamente sind, oder? Und dann mache ich eine Pause und dann warte ich ab, ob da was kommt. In aller Regel kommt eine Nachfrage, was meinst du denn damit? Dann sage ich, naja, der Körper verstoffwechselt sie anders, beziehungsweise sogar gar nicht, sagen manche Wissenschaftler. Das Einzige, was bleibt, ist die Immunreaktion. Und es ist ja kein Medikament, was ich jede Woche nehme, sondern es ist eine Immunreaktion und sogar die verblasst. Und dann sagt mein Gegenüber möglicherweise, ja, aber diese Gengeschichte. Und ich sage, du, lies mal diesen Text hier vom Paul-Ehrlich-Institut, den kann ich dir hier verlinken, warum es keine Langzeitfolgen von Impfungen gibt. Und dann kippt natürlich das Gespräch und mein Gegenüber sagt, das Paul-Ehrlich-Institut ist doch nicht im Ernst für dich eine seriöse Quelle. Dann sage ich doch, weil die wissenschaftlich arbeiten. Und die Schwarmintelligenz verhindert, dass wir da mit Lügen erfolgreich sein können. Das kann nicht gehen. In einer freiheitlichen Demokratie, in der wir alle nach Lust und Laune forschen und recherchieren dürfen und das auch tun, um zum Beispiel Fehler aufzudecken, die andere machen. In einer freiheitlichen Demokratie kann es nicht gelingen, auf Dauer mit der Lüge erfolgreich zu sein. Es geht nicht. Es funktioniert nur dann, wenn du die freiheitliche Demokratie für eine Diktatur hältst. Dann funktioniert das Modell. Aber die freiheitliche Demokratie ist keine Diktatur. Lass dir das nicht einreden. Und dann ganz spannende Geschichten. Und wir sehen wirklich, dass es diese Zusammenhänge gibt zwischen dem hybriden Krieg, zwischen dem Informationskrieg, zwischen der Desinformation und Demagogie und eben dann auch solchen Fragen, wie funktioniert eigentlich Erkenntnisgewinn? Wer es einmal durchdrungen hat, für den ist es sonnenklar. Und wirklich, die ganzen allermeisten Journalisten an seriösen Medien und die Wissenschaft, also 98% weiß das. Es gibt natürlich auch unter Wissenschaftlern Wirrköpfe, natürlich, klar. Ein Doktortitel schützt nicht vor Dummheit. Das sollten wir vielleicht mal festhalten. Auch Intelligenz und Klugheit sind völlig verschiedene Dinge. Und die Mehrheit der Wissenschaftler weiß aber, wir sind hier einer Transparenz ausgeliefert. Wenn ich Unsinn behaupte auf dem Kongress, dann fordert die Wissenschaftsgemeinde von mir Belege. Und wenn ich die nicht liefern kann, dann nennen die mich einen Scharlatan. Fertig. Die treten den Gegenbeweis nicht an. Wir alle dürfen Prominente anrufen und sie fragen, stimmt das, dass du gestern dort und dort warst? Wir dürfen alle in Bibliotheken gehen. Wir dürfen alle im Internet recherchieren. Wir finden alle möglichen Informationen. Also das Massaker in Butscha ist wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, wie die Schwarmintelligenz durch Recherchen verschiedener unabhängiger Journalisten dargelegt hat, dass die eine Quelle, die sagt, es war eine ukrainische Inszenierung, einfach lügt. Also wie kriege ich raus, dass wir uns irren? Am Ende auch durch den Peer Review letzten Endes verschiedene Quellen prüfen, gucken, was sagen die, was sagen die, was sagen die. Dann die Quellen prüfen, die sagen, es war eine Inszenierung der Ukrainer. Dann schaue ich mir die Quellen an, die das erzählen und stelle fest, die sind eigentlich nur mit einer Agenda unterwegs, nämlich antiwestliche, antiwissenschaftliche und pro-russische Propaganda zu verbreiten.
Den einen Punkt, den ich bei Ihnen jetzt noch etwas kritisch sehe, ist, die Wissenschaft von heute kann ja morgen schon eine ganz andere sein. Und auch das, was wir vielleicht als heute als Wahrheit begreifen, das ist ja das, was Watzlawick zum Beispiel gesagt hat, das kann morgen schon wieder eine ganz andere Wahrheit sein. Und das hat ja auch was mit kritischem Denken zu tun, dass wir dessen uns bewusst sind, was wir heute meinen zu begreifen und zu verstehen, was vielleicht morgen ganz anders sein kann. Und das wirkt sich ja auch auf diese Informationskompetenz, also das ist für mich auch Informationskompetenz, dass ich erkenne, okay, mit dem Stand heute sagt die Wissenschaft dies. Also das haben wir zum Beispiel bei Corona kennengelernt und auch erfahren. Und mit den Jahren kann es sein, dass ein ganz anderes Ergebnis rauskommt. Das ist für mich auch etwas, was ich vielleicht heute meine, belegen zu können, was aber im Morgen oder im Übermorgen ganz anders wieder belegt wird. Das habe ich jetzt in Ihren Ausführungen ein klein bisschen vermisst.
Nennen das Alt-Galileo-Argument. Nur weil heute etwas als gesichert gilt, kann es doch morgen völlig anders sein. Der erste Einwand, den ich habe, wenn jemand dem Stand des Wissens widerspricht, hat er den Beweis zu liefern und nicht nur in Aussicht zu stellen. Also ich kann nicht sagen, in 50 Jahren könnte sich doch beweisen lassen, dass die Erde flach ist. Ja? Sondern dann muss ich den Beweis jetzt antreten. Denn sein könnte vieles. Und das ist Geschwurbel. Dass tatsächlich etwas sein könnte, nur ganz prinzipiell, weil sich wissenschaftliche Erkenntnisse aktualisieren, das ist für mich nicht sauber gedacht. Also das Galileo-Argument hat auch zwei verschiedene Dimensionen. Einmal, die erste Dimension bedeutet, ganz grundsätzlich in Frage zu stellen, was wir heute als gesichertes Wissen haben, weil es sich theoretisch ändern könnte. Das würde ich angreifen. Die zweite Dimension, die möglicherweise gemeint sein könnte, ist: Stand heute, 2025, gibt es kein sofort wirksames Krebsmedikament, das allen sofort hilft, ohne Nebenwirkung. Das kann sich ändern. Es kann sein, dass wir im Jahr 2060 so ein Medikament haben. Damit ist aber nicht die Äußerung, heute haben wir kein Medikament, 2025, falsch. Sondern die Wissenschaft aktualisiert sich einfach. Es wurde übrigens auch noch nie bewiesen, auch nicht im Mittelalter, dass die Erde flach ist. Es wurde bewiesen, dass sie rund ist. Und das stimmt. Und das stimmt in 500 Jahren auch noch. Das wird sich nicht ändern. Also wir haben es hier mit einigen Denkfallen zu tun, in die wir reintreten, die wir aber wiederum mit Informationskompetenz und wissenschaftlichem Denken sozusagen regulieren können. Also nur weil etwas theoretisch sich ändern könnte, bezweifle ich nicht heute meine Erkenntnisse. Also, ich kriege ein Blutbild. Das ist ein DIN A4-Blatt oder ein paar DIN A4-Blätter beim Arzt aus dem Labor. Und da ist ein Entzündungswert, der CRP-Wert, extrem hoch. Glaube ich das jetzt oder glaube ich es nicht? Das ist die Frage. Oh, ich kriege einen Steuerbescheid. Und da steht drauf, ich soll 20.000 Euro Steuern nachzahlen. Glaube ich das jetzt oder glaube ich es nicht? Es bringt mir nichts, angesichts der Realität zu sagen, oh, es könnte in 50 Jahren anders aussehen, sondern ich muss jetzt reagieren. Wenn ich einen so hohen Entzündungswert habe, dass die Ärzte sagen, was haben Sie denn im Körper? Sie haben ja einen Entzündungswert, als hätte man Ihnen gerade zwei Beine abgenommen. Dann muss ich da irgendwie reagieren. Und dann, wenn die Ärzte sagen, wir haben hier eine Therapie, wir wissen nicht, was es ist, das muss irgendwas Tropisches sein, wir können mal was probieren, aber du bleibst erstmal im Krankenhaus, bei uns, unser Büro, und wir therapieren dich so, wie wir das, ja, dann traue ich denen natürlich bei ihrer Entscheidung, aus der Diagnostik eine bestimmte Therapie abzuleiten, aber ich zweifle halt nicht an einem Blutbildergebnis. Was ganz spannend ist, da bin ich jetzt aber nicht ganz im Thema drin, das Cholesterin. Also das galt ja früher mal ganz grundsätzlich als schlecht, bis man dann wohl, wenn ich das richtig weiß, rausgefunden hat, dass es zwei verschiedene Sorten gibt. Das ist natürlich dann so ein Beispiel, bei dem wir sagen können, ja, da hat sich das dann differenziert, das Bild. Wir sagen aber auch heute nicht, Cholesterin war nie ungesund. Ja, sagen wir nicht, sondern es hat sich weiter ausdifferenziert. Der Kanon des Wissens, also wir nennen das den Stand des Wissens, den Wissensstand, den Stand der Wissenschaft. In der Technik ist es der State of the Art, was auch immer. Diesen Stand der Technik, den Stand des Wissens können wir festhalten und der stimmt und gilt auch. Und solange sich daran nichts ändert und jemand, der behauptet, es ändert sich, muss den Beweis antreten, bleibt der Stand des Wissens der, den wir haben. Und solche Erkenntnisse wie die Erde ist rund, die werden sich so leicht nicht auflösen lassen. Dass wir die Flacherdler haben, ist ja im Grunde nur ein Zeichen dafür, dass die Desinformation unsere wissenschaftlichen Gewissheiten auflösen will. Der ganze Wahrheitsrelativismus geht in die Richtung, dass wir sagen, ist doch sowieso alles konstruiert. Sie hatten Paul Watzlawick erwähnt. Paul Watzlawick wird seine Steuerbescheide nicht ignoriert haben. Paul Watzlawick und Ernst von Glasersfeld und die anderen Vertreter des radikalen Konstruktivismus haben die objektive Realität anerkannt, sonst hätten die ihr Leben nicht im Griff gehabt. Sie werden niemals mit dem Polizeibeamten über das Rot einer Ampel diskutieren und sagen, das ist doch nur eine Wirklichkeitskonstruktion. Was nämlich die Folge ist, wenn Sie das auf die Spitze treiben, ist ein psychiatrisches Gutachten und Sie verlieren Ihren Führerschein. Wenn Sie nicht adäquat auf die objektive Realität reagieren können, zum Beispiel im Straßenverkehr, dann sind wir eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Und das ist dann mein Argument, auch beim Galileo-Watzlawick-Argument will ich es mal nennen, auch Paul Watzlawick und andere, Niklas Luhmann und alle, die irgendwie gesagt haben, die Welt ist eine Konstruktion, hatten unterm Strich ihr Leben im Griff und das nur deswegen, weil sie die objektive Realität anerkannt haben. Wir sind aber offen für neue Forschungsergebnisse, ohne Frage. Also, dass der Krebs irgendwann mal heilbar sein könnte, das erfüllt uns mit Hoffnung und das spornt uns an zu forschen. Angenommen, wir würden den Stand des Wissens als fest zementiert betrachten, würde keiner mehr an irgendwas forschen.
Das ist eben der Punkt, auf den ich vorher eigentlich auch raus wollte. Es ist die Komplexität. Dass wenn wir sagen, wir sind heute an einem gewissen Stand, wo wir sagen, das und das ist bis heute dato erforscht oder belegbar, es ist nachvollziehbar. Das kann aber aufgrund dessen, weil sich die Dinge eben komplex interdisziplinär entwickeln und wir Menschen auch, das zeigt uns ja auch die Geschichte, weiter in der Forschung und auch in der Entwicklung gehen, dass es eben, ja, dass das eben auch etwas unterstützt, was uns Menschen die Ambiguitätstoleranz vielleicht auch ermöglicht, dass wir sagen, es ist die Komplexität, die wir manchmal im Hier und Jetzt noch gar nicht so für die Zukunft begreifen können. Und da würde ich ganz gerne nochmal ansetzen, das ist für mich auch kritisches Denken, nicht nur dieses, was ich bis heute belegen kann, für was ich bis heute Beweise habe. Sie haben den Blutdruck, Sie haben Cholesterin, Sie haben das mit der Erde gebracht, mit der Kugel, alles nachvollziehbar, mit dem Mond, für mich alles nachvollziehbar. Wenn ich jetzt aber in die Zukunft schaue von unserer gesellschaftlichen Entwicklung, was wir jetzt gerade sehen, was global jetzt auch politisch passiert, dass ich da denke, das ist eine Komplexität, da dürfen wir schon den Blick auf etwas richten und ausrichten, dass wir sagen, okay, wir können manches gar nicht so nachvollziehen. Wir müssen einfach, um im kritischen Denken zu bleiben oder bleiben zu können, müssen wir uns manchmal auch zugestehen können, dass wir manches einfach nicht wissenschaftlich belegen können.
Ja, was denn zum Beispiel? Was können wir denn nicht belegen?
Entwicklungen, also praktisch gesellschaftliche Entwicklungen.
Ja, okay, gut. Also wir müssen natürlich in Möglichkeiten denken, das ist klar. Also wir können im Moment nicht belegen, dass Krebs von jetzt auf gleich heilbar ist, ja? Wir können diesen Beweis nicht antreten, weil es kein Medikament gibt, das wir darum, ja? So. Wir arbeiten trotzdem an der Möglichkeit. Die Wissenschaftsgemeinde arbeitet an der Möglichkeit, ein Krebsmedikament zu entwickeln. Und das tut sie, indem sie das vorhandene Wissen nimmt und alles überprüft und nochmal tiefer analysiert und Dinge miteinander kombiniert, schaut, was rauskommt, Versuch und Irrtum. Aber wenn wir an einem Krebsmedikament arbeiten, stellen wir damit nicht das Prinzip der Wissenschaft in Frage. Im Gegenteil, Wissenschaft ist ein Prozess, der sich immer weiter ausdifferenziert und vertieft. Auch der Umgang mit Komplexität ist für alle, die hier vielleicht zuhören, für alle ein Riesenthema. Wir versuchen alle zu Hause, wenn wir irgendwie zu Hause arbeiten, wenn wir im Betrieb arbeiten, mit Komplexität umzugehen und Systeme zum Beispiel zu reduzieren. Ich kriege ja schon Pickel, wenn mir jemand sagt, du musst dir ein neues Tool zulegen. Sag ich, nein, ich habe schon 60 Logins, die zum größten Teil nicht funktionieren. Lass mich damit in Ruhe. Ja, so Komplexität reduzieren ist im Grunde auch wissenschaftliches Denken, weil wir an der Stelle nämlich überlegen, in welche Richtung forschen wir und in welche Richtung forschen wir nicht. Die Krebsforscher forschen in eine äußerst relevante Richtung. Wenn ich aber mich in ein Tool reindenke, das sowieso nichts bringt und ich fange dann an, Handbücher zu lesen, dann forsche ich in eine irrelevante Richtung. Komplexität reduzieren wir, indem wir zwischen relevant und irrelevant besser unterscheiden lernen. Und viele Fachleute glauben ja, alles, was korrekt ist, sei relevant. Das ist ja auch so eine Falle, ne? Dass wir denken, wir haben die Information, die stimmt, sie ist präzise, also gehen wir damit raus, obwohl sie möglicherweise gar nicht der Punkt ist. Mhm. Wir müssen uns als Gesellschaft und als kluge Menschen natürlich überlegen, worin stecken wir unsere Energien, unsere Ressourcen? Worum kümmern wir uns? Im Moment geht es für mich natürlich um die Rettung dieser Gesellschaft. Mein Ansatz ist die Informationskompetenz. Und ich halte das für extrem relevant. Ich halte das für relevant in den Schulen. Ich halte es relevant bei Azubis. Ich halte es relevant für Unternehmen, die sich um betriebliche Resilienz kümmern und 40 Prozesse für hybride Abwehr haben, Firewalls und Co., aber keine Ahnung haben, wie radikalisiert die ITler sind, die das Zeug programmieren, die gegen die Eliten eingestellt sind und damit tendenziell gegen Arbeitgeber. Also das Thema berührt ganz viele Menschen. Und wir können nicht es geht, glaube ich, nicht darum zu sagen, dass wir nicht mehr in Möglichkeiten denken oder dass wir nicht irgendwelche Wahrscheinlichkeiten betrachten, sondern wir müssen uns auf die Prinzipien des wissenschaftlichen Denkens zurückbesinnen. Und die sind eben da und die schließen nicht aus, dass wir vielleicht mal ein Ergebnis nicht erreichen oder dass irgendwas unsicher bleibt. Natürlich bleiben Dinge unsicher und die Wissenschaft ist nicht perfekt. Die Wissenschaft ist genauso perfekt wie der Mensch, der sie macht. Genauso wie die Demokratie nicht perfekt ist, die ist genauso perfekt wie der Mensch, der sie macht. Und die Publizistik auch. Und Journalisten machen Fehler. Und alle machen Fehler. Demokraten machen Fehler. Wissenschaft macht Fehler. Es ist aber trotzdem, es ändert nichts daran, dass wir diese Prinzipien hochhalten müssen. Und dass wir die vermitteln müssen. Es geht ums Prinzip. Es geht nicht, also ums große Ganze. Es geht nicht um einzelne Abweichungen. Dass der einzelne Fehler widerlegt nicht das Prinzip. Das müssen wir wirklich verstehen. Nur weil die Demokratie nicht perfekt ist, ist es kein Argument für die Diktatur. An keiner Stelle. Und nur weil die Wissenschaft nicht perfekt ist, ist es kein Argument, sich von den wissenschaftlichen Prinzipien zu lösen. Ich sage immer gerne, eine Pizza bleibt auch dann eine Pizza, wenn der Käse fehlt. Sie ist nicht perfekt, aber es ist immer noch eine Pizza. Es ist keine Torte. Es ändert sich das Konzept ändert sich nicht, nur die Ausprägung. Und zur Ambiguitätstoleranz gehört es auch dazu, das zu verstehen, dass Komplexität auch heißt, dass Wissenschaft, Demokratie und Publizistik keine perfekten Systeme sind. Sie sind vielleicht bestmöglich, oft nicht mal das. Und demokratische Politiker machen zum Teil haarsträubendste Fehler. Aber das Prinzip, daran sollten wir festhalten und das müssen wir vermitteln. Demokratie ohne Wissenschaft geht nicht. Es geht auch andersrum nicht. Eine freie Presse funktioniert nicht ohne Demokratie. Umgekehrt auch nicht.
Was mich nochmal zu dem Punkt zurückbringt, wie schaffen wir es aber, dieses kritische Denken, dieses demokratische, was Sie jetzt auch angesprochen haben, dass es nicht ohne Freiheit und ohne Demokratie und ohne Wissenschaft auch nicht geht. Wie kriegen wir das aber vermittelt? Haben Sie da ein einfaches, ich will es mal Rezept nennen oder eine einfache Hilfe oder einen Hinweis? Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen, wo wir sagen, das wäre jetzt bei einem Punkt, da können wir kritisches Denken leicht und schnell vermitteln?
Also, was ich ja gemacht habe nach diesem Buch Immun gegen Unsinn, war das Ganze zu operationalisieren und zu sagen, okay, ich mache eine Ausbildung. Ich helfe Menschen, Informationskompetenz sich anzueignen und gleichzeitig Methoden an die Hand zu bekommen, sie zu vermitteln. Also jetzt Ende Januar hatten wir in Köln eine Ausbildung. Wir sind jetzt 15 Leute im Netzwerk. Wer Lust hat mitzumachen, soll sich bitte bei mir melden. Und es ist in diesem Zusammenhang ein Arbeitsheft entstanden. Das heißt Informationskompetenz, einfach mit Thilo Baum bei Amazon suchen, dann finden Sie das. Das ist so ein Amazon-Self-Publishing-Ding. Und hier haben Sie 100 Seiten mit Informationen. Was ist Manipulation? Was ist Populismus? Was ist Desinformation? Was ist Unwahrheit? Was ist Aberglaube? Was ist Hörensagen? Was ist ein Verschwörungsmythos? Und dazu jeweils Aufgaben. Also Arbeitsblätter mit den wichtigsten Zusammenfassungen. Dann Fallbeispiel. Auf einem Gelände, auf dem manchmal Jahrmärkte stattfinden, ist ein großes Zelt aufgebaut und da sind Vorträge und da erzählt einer, dass er vom Universum von einer schweren Krankheit geheilt worden sei, seitdem zu Fuß auf der Welt unterwegs. Hier ist sein kaputter Bergstiefel und er möchte jetzt Geld sammeln für arme Menschen. Wie gehe ich jetzt damit um? Na, da sitzt also eine halbe Schule zwischen zwei, was er sich an einem Nachmittag zwischen Kaffee und Bus nach Hause in diesem Zelt und hören sich das an und spenden Geld. Wie geht jemand damit um? Mit Informationskompetenz. Übung, es steht drunter, wie schätzt du die Sachlage ein? Worauf zielt diese Information oder diese Form der Information? Also es ist ein Arbeitsheft entstanden. 7 Kapitel, Meinungsbildung und Medien, Definitionen, Hintergrund, Journalismus und soziale Medien, alternative Medien, wie funktioniert Meinungsbildung? Arbeitsblätter dazu. Die Stadtverwaltung hat beschlossen, eine neue Straßenbahnlinie einzurichten. Dazu gibt's Baustellen. Die Lokalzeitung berichtet über das Vorhaben und so. Jetzt sagen verschiedene Menschen dazu verschiedene Dinge. Jan sagt, es ist eine Schweinerei, dass über den Kopf der Bürger entschieden wird. Lea sagt, ich finde es gut, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Karin sagt, es wird ein jahrelanges Baustellenchaos geben. Und dann kann ich, Sina sagt, die Zeitung verschweigt uns, dass die Grabungen die Wasseradern und damit die feinstoffliche Energie beeinflussen. Wie bewerten wir diese Äußerungen? So, und das machen Sie mal mit der Schulklasse. Das geht mit Klasse 9 aufwärts. Klasse 9 ist die Klassenstufe, bei der wir noch alle erreichen, weil manche Menschen nach der 9. Klasse die Schule verlassen. Muss ein solches Konzept für Klasse 9 kompatibel sein? Machen Sie das mit Azubis und Sie können Informationskompetenz vermitteln und das in einer verständlichen und einfachen Weise. Wichtig ist vorher, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer selber natürlich die Informationskompetenz verstehen. Und da ist ganz wichtig, dass wir uns nicht erschlagen lassen von diesem Puzzle, von diesen unfassbar vielen Bauteilen. Also niemand muss jetzt den Karl Popper erklären können, ja? Sondern wir fangen einfach irgendwo an. Alle nehmen sich die Themen, die sie am leichtesten erklären. Zum Beispiel den Demokratiegedanken, Wahrheit, Hannah Arendt, Jason Stanley. Oder wir nehmen den Desinformationsgedanken mit Steve Bannon. Und es gibt dann noch den Rudolf Bartels von 1905 mit seinem Lehrbuch der Demagogik und so weiter. Und das ist alles gebündelt dargestellt. Wir können es systematisieren, wir können es operationalisieren. Meine Arbeit der letzten 2-3 Jahre war eben, diese Dinge zu bündeln. Ich bin schon wieder an der Überarbeitung dieses Arbeitsheftes und es ist wirklich ein Versuch, das in die Breite zu kriegen. Und aus unserer Truppe, die wir Ende Januar in Köln hatten, also diese Trainer-Trainer-Ausbildung, da sind die ersten Aufträge für Unternehmen eingetütet, die sagen, wir wollen das bei uns im Unternehmen ausrollen, damit die Leute resilienter werden gegen Beeinflussung, dass die sich nicht dumm verkaufen lassen. Wir wollen unser Unternehmen nicht destabilisieren lassen, weil ganz viele Unternehmen halt auch verstehen, wir sind Gesellschaft. Die Wirtschaft ist ja nicht ein separater Teil, sondern hier werden auch Unternehmen destabilisiert. Und an einer anderen Ecke geht's in den Schulen los. Also wir machen hier, ich mache mit der politischen Stiftung, wird daraus ein Programm für Schülersprecherinnen und Schülersprecher. Alle, die sich dafür interessieren, können mal auf Meinungsbildung.org zum Beispiel gehen. Das ist eine Domain, die vielleicht einiges erklärt. Und mich sowieso über thilobaum.de kontaktieren. Sie finden mich ja ganz leicht im Netz. Und dieses Arbeitsheft ist, wie gesagt, bei Amazon zu sehen.
Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für diese Info. Herr Baum, ich würde jetzt ganz gerne so in das Abschließen unseres Podcasts eintauchen. Mhm. Bevor ich dieses kleine Kaleidoskop noch mache, das ich am Ende des Podcasts immer ganz gerne mache, das heißt, ich formuliere 3 Sätze an und Sie vervollständigen sie einfach schnell, ohne lang drüber nachzudenken, so intuitiv, vielleicht auch recht kurz. Aber bevor ich das jetzt gleich starte, eine Frage noch an Sie. Habe ich jetzt irgendwas versäumt, Ihnen in Frage zu stellen, was Sie ganz gerne beantwortet hätten? Gibt es da irgendwas, was von Ihrer Seite noch offen ist, wo Sie sagen, Frau Lutschewitz, das haben Sie total übersehen, da hätte ich ganz gerne noch was dazu gesagt?
Ja, ich weiß nicht, wir hatten viel. Also wir hatten die Medien, alternative Medien, auch die Frage, wie wir checken, was sind seriöse Medien und so weiter. Vielleicht noch ein Aspekt, und zwar nochmal die Geschichte mit der mangelnden Prüfbarkeit von Informationen. Den Aspekt würde ich noch beifügen. Wir hatten gesagt, Russells Teekanne, eine Information ohne Anhaltspunkte, einfach eine bloße Behauptung, die sich nicht prüfen lässt, ist gegenstandslos für den Wissenschaftsbetrieb. Und jetzt überlegen wir mal, auf welche Behauptungen trifft das zu? Und wir stellen fest, Es sind Verschwörungsmythen. Auf so gut wie jeden Verschwörungsglauben trifft zu, dass es sich nicht prüfen lässt. Wie wollen Sie prüfen, ob es Chemtrails gibt? Also dass die Eliten über Kondensstreifen von Flugzeugen Chemikalien über uns ausschütten, um uns wahlweise umzubringen oder zu manipulieren oder was, während die Herrschenden das natürlich auch alles selber einatmen. Wie wollen Sie das prüfen? Selbst wenn ich den Captain meines nächsten Mallorca-Fluges frage, wird er sagen, das ist doch Quatsch. Dann sagt der Verschwörungstheoretiker, naja, der Captain ist ja auch Teil der Verschwörung. Der muss das ja leugnen. Also wir kriegen es nicht widerlegt. Und so funktioniert Desinformation. Wenn ich also immer wieder unprüfbare Behauptungen habe, dann muss ich aufmerken. Also wir merken das auch, wenn wir einem Hochstapler auf den Leim gehen. Es gibt diesen wunderbaren Tatort, Münster-Tatort mit Thiel und Börne. Der Mann, der in den Dschungel fiel, da spielt Detlef Buck einen Hochstapler, der angeblich ein indigenes Volk in Südamerika entdeckt hat, nach einem Flugzeugabsturz, de facto aber in Südamerika im Knast saß. Und jetzt in Deutschland versucht, mit diesem Buch, das er da schreibt, Fuß zu fassen. Und alles, was er sagt, ist erstunken und erlogen, aber nicht prüfbar. Dann sagt Vadern, also der Taxifahrer, der Vater von Thiel, sagt, du schuldest mir noch 2000 Mark von früher und so. Dann erzählt dieser Hochstapler irgendeine tränenrührende Geschichte, alle heulen und Vadern erlässt ihm die Schuld. Aber sie können das, was er da erzählt, nicht prüfen. Sie wissen nicht, ob es stimmt. Börne, der Gerichtsmediziner, der sagt jetzt zu dem Hochstapler, sag mal, wo kommt diese Elefantenschnitzerei her? Es gibt doch in Südamerika gar keine freilebenden Elefanten oder waren deine indigenen Einwohner im Zoo?
Mhm.
Jetzt braucht der Hochstapler eine Ausrede, weil sein Kartenhaus zusammenzubrechen droht und diese Ausrede muss wieder unprüfbar sein. Sie darf nicht prüfbar sein. Hochstapler untermauern die eine Lüge mit der nächsten und beide sind nicht prüfbar. Er sagt, naja, in dem Flugzeug, das abgestürzt ist, war so ein Stoffelefant. Und dadurch haben die das Konzept Elefant kennengelernt. Und Börne denkt sich, naja, du mich auch. Ja, so. Börne kann nicht beweisen, dass der Hochstapler die Unwahrheit sagt. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen in der Schule oder mit Azubis einen Kurs über Informationskompetenz, dann zeigen wir diese Tatortfolge zum Beispiel. Das ist ein wunderbares Beispiel für unprüfbare Informationen, die zur Manipulation dienen. Diesen Gedanken hätte ich vielleicht noch angefügt.
Ja, vielen herzlichen Dank auch dafür, Herr Baum. Dann würde ich jetzt gerne in dieses kleinere Kaleidoskop überleiten, Herr Baum. Mein erster Satz. Wir können uns vor Propaganda schützen, wenn?
Wenn wir erstens verstehen, wie Manipulation funktioniert. Wir zweitens kapieren, dass wir es mit einem konzertierten Angriff zu tun haben, also mit absichtsvoller Täuschung und indem wir uns Ambiguitätstoleranz zulegen, die Fähigkeit, Unsicherheiten zu ertragen und uns nicht gleich vom ersten Anschein leiten lassen.
Allgemeine Lebenserfahrung hilft uns?
Allgemeine Lebenserfahrung, die Dinge zumindest mal grob einzuschätzen. Wir können uns auf unsere allgemeine Lebenserfahrung grob verlassen. Es ist ein Fehler, uns komplett darauf zu verlassen, weil der Realität es eigentlich egal ist, was wir für möglich halten und was wir uns vorstellen können. Und sie hilft uns möglicherweise auch tatsächlich bei der Metakognition, also uns von außen zu betrachten. So wie wir andere von außen betrachten, sollten wir dann auch uns von außen betrachten können.
Seriöse Medien können wir daran erkennen,
dass Falschinformationen zu personelle Konsequenzen haben. Ja, dass, wenn in einem seriösen Medium jemand Schwachsinn schreibt, dass er dann den Kopf gewaschen bekommt. Dass eine Affäre wie Relotius beim Spiegel den ganzen Laden durcheinander bringt, während bei unseriösen Medien es völlig egal ist, ob jemand lügt, ob jemand Agenda verbreitet, irgendwelche Desinformation verbreitet, weil es ja bei vielen unseriösen Medien, also bei diesen alternativen, sogenannten alternativen Medien, das Programm ist, uns mit Desinformation zu überschütten. Und das auch graduell. Also da gibt es leichtere Fälle, da gibt es schwerere Fälle. Diese alternativen Medien werden manchmal auch von Leuten gemacht, die wirklich daran glauben, die man gar nicht so unbedingt als Täter einstufen kann. Aber die allermeisten sind tatsächlich Instrumente der Desinformation.
Ich danke Ihnen, Herr Baum, auch für Ihre Zeit und für das Teilen Ihres Wissens. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
Vielen Dank, bis bald.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven,
einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?